Ferngespräch, der Podcast der Fähren- und Porsche Fernefahr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Heute bei mir zu Gast ist Astin Malschinger, Lehrgangsleiterin im Bereich Weiterbildung hier an der Fernefahr. Liebe Astin, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hinter dem Mikro zu sitzen.
Wir unterhalten uns heute über die Themen Green Marketing, Design Thinking, Lego Serious Play und spannende Lehrgänge, die Astin leitet. Liebe Astin, was mich am Anfang jetzt gleich einmal interessieren würde, wie war eigentlich dein Werdegang?
Ah ja, wie viel Zeit haben wir denn? Aber ich mache es ganz kurz. Tatsächlich ist es so, dass ich sicherlich keinen klassischen Werdegang habe für eine wissenschaftliche Institution, sondern eigentlich querbeet auch studiert habe, querbeet auch meine Praxiserfahrungen, beruflichen Erfahrungen gemacht habe. Selbstverständlich auf der Universität zu meiner Zeit war es üblich, dass man zwar sich für eine Fachrichtung entscheidet, aber dann das Vorlesungsverzeichnis nimmt und dann querbeet studiert. Und so ungefähr hat auch meine Studienzeit ausgesehen und parallel natürlich auch mehrere Studien, damals noch Programme. Und am Ende des Tages hat es mich wirklich auch von der Technik über Philosophie, über die Politik, über Kommunikationswissenschaft, dann am Ende auch auf die WU geführt. Und dort bin ich dann auch einer ersten Berufung nachgegangen, nämlich tatsächlich im Hörsaal zu stehen und mit Studierenden zu arbeiten, habe aber dann festgestellt, dass ich viel zu jung bin und absolut keine Erfahrung habe, sondern eigentlich alles nur aus den Büchern weiß. Und das war dann der Grund, wo ich gesagt habe, na, das sollte man vielleicht unterbrechen, weil ich kann eigentlich nicht Perspektiven weitergeben, weil ich keine praktischen Erfahrungen im Berufsleben wirklich mit mir bringen konnte. Und so habe ich mich dann entschieden, eine Zeit lang doch in der Wirtschaft tätig zu sein, um dann 10 Jahre später wieder über die Universität dann eine Möglichkeit zu bekommen, eine FH mit aufzubauen. Das war ein sehr spannender Weg. Das war in Österreich, ich meine, das war eine sogenannte Once-in-a-Lifetime-Chance, dass man tatsächlich von der grünen Wiese weg ein Projekt begleiten darf und man in den jungen Jahren dann auch noch sozusagen den Zuspruch erhält von einer Geschäftsführung, die sagt, ja, das kannst du ruhig machen und auch die ganz tatkräftige Unterstützung dafür bekommen hat. Ja, und irgendwann führt der Weg natürlich dann weiter. Und mittlerweile arbeite ich an der Fernefahr, weil Distance Learning ist natürlich tatsächlich einfach der Impuls, wo man sagt, da geht es dann auch weiter. Das heißt, man hat also tatsächlich Phasen, wo man im Hörsaal ist, aber sehr viele Phasen, wo man unterwegs ist, wo man arbeitet, wo man sich gleichzeitig auch weiterentwickelt und daneben studieren möchte. Und so hat mein Weg mich dann auch an die Fernefahr geführt.
Das klingt ja sehr spannend, also sehr divers, sage ich einmal, dein Hintergrund. Unter anderem arbeitest du täglich mit der Methode des Design Thinking. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, für Leute, die noch gar nichts unter dem Begriff sich vorstellen können, was das genau ist?
Design Thinking ist natürlich ein Begriff, der viel, wie sagt man, zum Denken anregt. Es genau zu definieren, wäre natürlich auch einfach, dass man sagt, okay, das sind die Schritte dazu, aber tatsächlich ist es kein linearer Prozess, sondern Design Thinking ist eigentlich schon in den 1930er Jahren entstanden und ist eher so eine Diskussion, wie man Dinge angeht. Später dann in den 70er Jahren haben sich verschiedene Institutionen, aber auch Unternehmen draufgesetzt, allen voran auch IDEO, aber auch Stanford, Berkeley. Ich selber habe es am MIT dann gelernt und habe dann, weil wir einen Studiengang für Innovation in Wieselburg auch hatten, mich damit näher beschäftigt und gesagt, okay, wir reden von Innovation, also brauchen wir auch die neuesten Methoden. Viele Geschichten, die man im Hörsaal lehrt, ist natürlich immer dann spannend, kann man die auch selber und hat man die auch schon mal in der Praxis ausprobiert. Und natürlich haben wir dann auch Design Thinking Prozesse mit vielen Unternehmen in Österreich ausprobiert und dann auch durchgeführt, um zu sehen, wie fühlt sich das an, können wir das, geht das, weil das eine ist im Hörsaal zu studieren, das andere ist zu lernen, aber das auch selber zu können, sind wirklich große Unterschiede. Ja, und somit kann ich eigentlich sagen, dass Design Thinking etwas wirklich sehr Spannendes ist, mitunter auch sozusagen dein ganzes Mindset verändert. Weil wir wissen aus der Wissenschaft, dass wir sozusagen eher in Konstrukten denken, dass wir gar sehr starke Definitionsfragen beantworten müssen vorher, dass wir genau zählen, dass wir einordnen. Und beim Design Thinking geht es natürlich ganz anders. Der Mensch steht im Mittelpunkt und man versucht eher so im Designprozess die Kreativität offen zu lassen. Es ist zwar ganz zentriert auf menschliche Bedürfnisse ausgerichtet, aber vor allem auf Perspektiven, die man noch nicht kennt. Das heißt also, es ist nicht vorhersehbar, wie Ergebnisse ausschauen. Interessanterweise finde ich, dass Design Thinking, wie gesagt, wir haben im 2000er Jahr damit angefangen, haben das auch dann in den Lehrplan aufgenommen, haben dann parallel dazu sehr viele Projekte gemacht. Und was sehr spannend ist, ist eigentlich, dass sich dieses Design Thinking jetzt mehr als denn je als aktuell herausstellt, weil wir haben so viele Probleme im Sinne von, weil die Welt sich gerade wieder so massiv ändert. Ich dachte ja immer in den 80er Jahren, habe ich alles versäumt, was sich schon so getan hat. Und man lebte hinter einem Vorhang quasi, einem eisernen. Und da habe ich gedacht, in Wien, ganz nett, aber eigentlich tut sich nichts. Und dass man nochmal in eine Phase kommt, wo alles sich so massiv schnell ändert, egal was es ist, es gibt soziale Umbrüche, es ist alles findet sich quasi neu, obwohl das Alte sozusagen noch existent ist. Und jetzt muss man schauen, wie man das Alte und das Neue zusammenbringt. Und da braucht es auch verschiedene Methoden. Und eines davon ist Design Thinking, dass wir sagen, wie bringen wir denn etablierte Dinge in eine neue Sichtweise und wie lösen wir Probleme tatsächlich auf eine Weise, dass sie auch tragfähig sind. Und bei Design Thinking geht es vor allem um ein Mindset, dass wir sagen, wir sind open-minded und wir machen auch Fehler. Deswegen ist es kein linearer Prozess, sondern die erste Stufe, mit der wir uns beschäftigen, geht es natürlich darum, dass man mal die Frage auch analysiert. Haben wir die richtige Frage? Haben wir den richtigen Kontext? Gibt es etwas, was wir vergessen haben? Und wenn wir unterwegs sind in der Recherchephase, dann ist es auch so, dass wir gerne zur Frage zurückkehren und sagen, oh, wir haben noch etwas entdeckt, wir können das noch adaptieren, suchen wir erneut. Und dann geht es erst darum, dass man mal Ideen generiert. Was auch ganz spannend ist, was ich festgestellt habe, was Design Thinking kann, ist ein Teambuilding-Tool auch für Unternehmen. Das heißt also, wenn Menschen aus verschiedenen Sparten plötzlich miteinander an einem Problem tüfteln, ihre eigene Sichtweise auch einbringen, weil die darf man hier auch mit einbringen. Es ist nicht nur so, dass man hier ganz objektiv sein muss, sondern man darf auch seine eigenen Dinge einbringen und umso mehr Personen daran arbeiten, umso spannender wird es eigentlich. Und ich sage immer, wenn wir von Vielfalt sprechen und von Diversity, dann ist es für mich auch so, dass man einen Punkt immer wieder übersieht, dass Menschen verschiedene Aspekte im Leben haben, beziehungsweise auch mit unterschiedlichen Perspektiven an Dinge herangehen. Und wir sagen immer, das wäre richtig, weil die Mehrheit sagt, das ist jetzt so, das wird genormt, das wird auch Universitäten genauso gelehrt. Das heißt, du hast eine Ansicht von einem Problem und dann wird darüber publiziert und dann traut man sich schon gar nichts dagegen sagen. Ich mache kurz einen Schwenk in die Quantenphysik zum Beispiel. Ja, die war ja lange nicht akzeptiert, genau aus dem Grund, weil man hier methodisch immer wieder feststellen musste, dass Dinge einfach sich in der Versuchsreihe sich dann anders ergeben, als man es angeordnet hat. Und man versteht es überhaupt nicht, warum das Ergebnis jetzt ein anderes ist, obwohl man es ident gleich gemacht hat. Und wenn wir zum Design Thinking zurückkommen, dann hat man hier einen Designansatz. Und Designer, wie gesagt, haben eine offene Sichtweise auf die Dinge. Aber trotzdem steht im Mittelpunkt eigentlich die Anwendbarkeit für den Menschen. Und dann sozusagen, ist es machbar, ist das Nächste, ist es auch machbar und dann natürlich ist es auch adaptierbar und kann man es auch finanziell bewerkstelligen, bringt es dann auch sozusagen eine Wertschöpfung. Und die Wertschöpfung kann sehr viel sein, es muss nicht immer nur monetär sein, logischerweise. Wenn man eine Idee hat für eine politische Partei zum Beispiel oder für eine Hochschule, dann denkt man zuerst nicht an den Gewinn, sondern man denkt darum, wie kann man Probleme lösen, wie kann man Visionen weitertreiben, wie kann man auch eine Gesellschaft voranbringen. Und das ist natürlich geeignet, um hier sozusagen sich zu committen, dass man sagt, ja, wir haben verschiedene Themen, lass sie uns auf den Tisch bringen, lass uns die richtigen Fragen stellen und lass uns gemeinsam daran arbeiten, eine Lösung zu haben. Deswegen Design Thinking ist nichts, was ich allein zu Hause machen kann. Ich meine, ich kann natürlich, aber das bringt nicht viel, sondern es ist vor allem, je mehr Perspektiven, umso besser. Und man muss auch eine Zeit lang damit arbeiten, um zu verstehen, was es auch so an Toleranz braucht für die Sichtweise eines anderen. Und man lernt, während man miteinander arbeitet, so viel vom anderen. Das heißt, wenn ich mit Technikern arbeite, wenn ich mit jemandem, das Lustigste, was ich jemals erlebt habe, war zu einer Zeit noch, als es ganz neu war und wir diese Methoden natürlich im Unternehmen ausprobiert haben, da saßen natürlich Absolventen oder von der TU, dann gab es die, also Sie kennen das, die technischen Absolventen sind sozusagen die Höchstgestellten offensichtlich, ich wusste das früher nicht, ja. Dann sozusagen kamen dann schon die Diplom-Ingenieure und dann kam irgendwie so dieser sogenannte Wirtschaftler und irgendwann kam dieser philosophische Absolvent, so wie ich einer bin, ja, der halt noch von der Uni kommt mit einem Phil davor. Und am Ende des Tages war natürlich dann klar, dass wir hier einen Kulturkampf führen. Das heißt also, wer ist denn wichtiger in seiner Annahme, wie ein Problem denn zu lösen sei, als ein anderer? Und da ist natürlich dann die Kunst des Moderators, füreinander zu mischen und eine Stimmung hervorzubringen, des gegenseitigen Respekts. und der gegenseitigen Wertschätzung. Und wenn es mal geklappt hat, und am Ende hatten wir dann wirklich bahnbrechende Lösungen, und dann haben wir alle gesagt, das hätten wir uns nie gedacht, dass wir es schaffen, miteinander zu arbeiten, weil uns Kultur, die wir gelernt haben, schon in den Hochschulen trennt. Und das ist auch das Tolle, was ich hier sehe an dieser Fernefahr, dass wir das eigentlich überwinden können hier. Ja, dass wir sagen, und diese Technik, deswegen Design Thinking, ist wichtiger als je zuvor, ein Werkzeug zu haben, das Kreativität mit sich bringt, das open-minded ist und das vor allem Respekt und Wertschätzung gegenüber anderen Sichtweisen bringt. Und wenn wir das alles auf den Tisch werfen, dann können wir auch die aktuellsten Fragen, die es heute gibt, genial lösen. Und das ist das Tolle daran. Und das lernen wir hier. Und deswegen hoffe ich, dass möglichst viele das auch annehmen. Wie gesagt, wir haben damit viel Erfolg gehabt, dass man das parallel als Tool mitnimmt und in viele Unternehmen bringt. Und je mehr Unternehmen diese Tools anwenden, umso schneller können sie auch ihre aktuellen Probleme lösen. Für Kunden, interne, ihre Geschäftspläne überdenken etc.
Und wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie wird Design Thinking in der Lehre bei dir eingesetzt?
In der Lehre ist es ganz einfach. Da ist es so, man bringt mal sozusagen den Schwung rein, man macht am Anfang ein paar Trainings, wie kann ich mein Hirn ein bisschen mehr öffnen, wie komme ich weg von meinen, wie ich die Welt sehe und mache sichtbar, was ist meine Norm. Und dann erst beginnen wir erst mit den Schritten, dass wir sagen, okay, was sind jetzt die Werkzeuge und welche Werkzeuge haben sich geeignet, sie sozusagen hintereinander anzuwenden. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser linearen Geschichte, dass man sagt, ja, es ist zwar linear dargestellt, aber man geht immer vor und zurück, vor und zurück. Und diese Wendigkeit bedeutet auch, dass dein Kopf flexibler wird. Also sprich, du denkst nicht mehr, jetzt muss ich das und dann bin ich schon fertig. Nein, du gehst hin und denkst, oh Mist, ich muss wieder zurück. Oder, oh mein, ich habe was entdeckt, geh wieder retour. Und das ist das Tolle dran. Du lernst auch, diese Flexibilität zu implementieren in dein eigenes Leben. Ja, also, oh, ich wäre viel flexibler. Und das Gleiche machen wir hier. Das heißt, also, wir arbeiten mit den Studenten oder mit jeder, der das studieren möchte, genauso, dass wir sagen, Freude am Denken, Freude am Ausprobieren, am Recherchieren, aber auch dann hands-on Prototypen zu bauen. Prototypen, man sagt ja immer, ah, ich bin nicht kreativ, ich kann das nicht. Ja. Und interessanterweise jeder. Also ich habe da noch niemanden erlebt, der nicht kreativ wurde. Am Anfang war vielleicht die Reaktanz oder dieses eigene Misstrauen in die eigene Kreativität, sodass man etwas loslassen kann. Aber wenn man dann anfängt zu bauen und sagt, ja, ich kann ja gar nicht das bauen, das ist egal, zeichne mal irgendwas und dann kommt das schon. Und interessanterweise, in dem Moment, wo man das tut, und deswegen ist Tun so wichtig, entsteht wieder etwas. Und natürlich kann man dann auch sagen, okay, wir haben bestimmte Prototypenbauer, die das ganz besonders gut können. Aber es geht gar nicht darum, dass man das bis zur Endfertigung so genial baut, sondern dass man mal die Vorstellung hat, wie soll es denn funktionieren.
Das heißt, es gibt bei dir eigentlich sehr viel kreativen Raum, um sich zu entfalten und auch spielerisch etwas auszuprobieren. Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage. Ich habe gehört, du beschäftigst dich auch mit dem Thema Lego Serious Play. Im ersten Moment denkt man sich da, ja, Lego, das ist ja was für Kinder. Nein, ist es nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Was genau bedeutet Lego Serious Play?
Ja, die Geschichte ist natürlich eine Markenname, ein Markenname. Und das Spannende dahinter war, da haben sich mal ein paar Leute zusammengetan, unter anderem auch Personen, die mit Lego dann gesprochen haben, dass ob man nicht so Sets zusammenbauen kann für Menschen, wo man strategisch spielt, um Problemlösungen zu haben. Das ist ähnlich wie bei Design Thinking, würde auch dazugehören, dass man sagt, okay, das ist quasi so eine Spielen mit den Händen, aber auch um Probleme zu lösen. Tatsächlich hat sich das natürlich sehr stark auch weiterentwickelt. Am Anfang hat man halt eher so Ideenfindungen gemacht mit den Händen. Das heißt, ich kann etwas nicht verbalisieren, also bau es. Das kommt auch der Methode gleich. Zeichne halt einfach dein Problem auf, wenn du es nicht ordentlich besprechen kannst, wenn dir die Worte fehlen. Und beim Bauen ist es aber lustigerweise so, während du baust, beginnst du nachzudenken und baust Dinge rein, die du bei einem normalen Interview ja überhaupt nie von dir geben würdest. Deswegen so ist es eigentlich in der Regel dann auch zur Anwendung gekommen. Aber wenn man dann Jahre damit spielt, erstens einmal entwickelt man natürlich mit den Händen zu denken, ist etwas ganz anderes, als wenn ich nur alles verbalisiere. Und man hat dann auch so eine Vorliebe, dass man beginnt plötzlich, wenn man viel mit Lego macht, dass Dinge einfach viel schneller sichtbar werden. Als Beispiel kann ich sagen, egal mit wem ich noch gespielt habe, am Anfang gibt es natürlich Reaktanzen, dass man sagt, wow, was, na, echt jetzt? Ich habe gedacht, ich bin an einem echten Workshop, ja, jetzt liegt da Lego, was soll das? Ja, also da habe ich schon die ärgsten Sachen erlebt, vor allem wenn es um Vorstände geht oder wenn es darum geht, mit Personen, die einfach sehr, sehr in einem technischen Beruf kommen und eigentlich gewohnt sind, die Dinge zack, zack zu machen, ja, oder vielleicht Mathematik, irgendetwas zu berechnen. Tja, und dann kommt die da mit dem Lego, ja. Und da war es immer sehr witzig. Aber nach ungefähr einer halben Stunde spätestens hat der Letzte dann aufgegeben und hat sich seinem kindlichen Gemüt hingegeben, wie er früher gespielt hat. Und plötzlich werden die Hände sehr beredet und plötzlich geht das Hirn, rennt plötzlich ganz anders. Und man kann also genauso, wie ich es vorher bei Design Thinking erwähnt habe, dass diese Methode dann hier ergänzen. Aber man kann das aber auch bei Teambuildings verwenden. Man kann es auch wiederum, um Problemlösungen sichtbar zu machen, verwenden. Wir können alles damit tun. Das Interessante ist immer die Frage, wie wendet man es an? Und man kann Perspektiven wechseln beim Spielen. Und was das Faszinierendste ist beim Spielen, wir können uns nur eine Zeit lang verstellen. Weil in dem Moment, wo wir zum Spielen anfangen, zeigen wir unseren Typ. Und deswegen gibt es mittlerweile zum Beispiel, deswegen gibt es auch hier jetzt einen Kurs, nämlich Personality heißt das. Das ist diese Mischung aus der Ansicht der Psychologie und den Psychologie-Ansätzen, wie wir uns verhalten und dem Spielen. Und das Interessante dahinter ist, du kannst, wie gesagt, nur eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Rolle aufrechterhalten. Aber wenn du Spielen anfängst, verfällt alles, was du so gesellschaftlich implementiert hast, um zu funktionieren und zu sagen, ich bin, ja, ich bin der Vorstand. Der Vorstand sitzt nur so da, macht keine Witze zum Beispiel, wenn er jetzt ein bisschen weniger kreativen Ansatz hat in seinem Leben. Spätestens nach einer halben Stunde kann der nicht mehr. Der fängt an zum Spielen und zeigt eigentlich, wer er wirklich ist. Und plötzlich zeigt er auch, wie er über etwas nachdenkt oder er bringt sich ganz anders ein. Und sie haben dann am Ende, also wenn wir da so Runden spielen, haben sie einen Kindergarten vor sich. Es entsteht eine unglaubliche Freude und durch Freude kommt Kreativität und plötzlich auch die Akzeptanz den anderen, weil Kinder normalerweise andere ja nicht verurteilen, außer sie lernen es von den Eltern. Und komischerweise gehen wir genau dorthin zurück und dann verurteile ich die nicht mehr, ja, sondern ich sage, ey, wir sind Spielpartner, komm, lass uns spielen miteinander. Und das ist so faszinierend, was da alles passiert und was sich da lockert und was dann plötzlich hervorkommt, ja. Das Spannende ist, wir haben ja auch hier an der Fernefahr das Durchlaufen, weil ich sage immer Walk Your Talk, das heißt also, was man den anderen lehrt, sollte man auch selber mal ausprobiert haben. Jetzt haben wir es auch mit dem ganzen Team ausprobiert. Was heißt nur ausprobiert? Wir haben es auch wirklich durchgezogen, um sozusagen ein neues Branding bzw. die Positionierung und die weitere Ausrichtung der Fernefahr auch mit Lego zu untermauern. Das funktioniert genauso angeleitet wie andere Dinge, die man moderiert, begleitet. Und dann hat man halt dann kein Schriftstück am Ende, sondern sie haben ein Gebäude quasi, ein Spielstück. Und das wird dann erklärt. Ja, und da kann sich auch jeder einbringen, denn man sitzt da nicht nur am Tisch, weil selbst wenn man unbeteiligt am Tisch sitzt, irgendwann sind diese Farben und diese Spielchen einfach, du greifst sie an und dann sagst du, ich stelle auch was drauf, ja, und dann fragst du den anderen, was ist das jetzt? Und der bringt dann irgendetwas ein und so geht es dann weiter. Das heißt also, ein Wort gibt es andere und plötzlich sind alle beim Spielen, ja. Natürlich gibt es immer wieder welche, die dann das wieder abbrechen. Aber das kommt immer darauf an, wie der Moderator und das Setting dann läuft. Und auch das werden wir sozusagen, deswegen gibt es hier auch Workshops dazu, dass man sieht, wie breit ist diese Methode, wie kann man sie anwenden, mit was kann man sie mischen. Und wie gesagt, Spielen ist etwas sehr Ureigenes. Manche Menschen glauben, genauso wie sie Kreativität verlernt haben, haben sie Spielen verlernt. Aber das kann man alles wiederentdecken.
Also stehen für dich Spiel- und Lernprozesse quasi in Verbindung?
Oh ja. Ja, wir haben ja so gelernt. Als wir auf die Welt kamen, haben wir ja keinen Doktortitel da eingekauft, sondern, ich weiß nicht, wenn man irgendwann mal studiert hat, am Ende des Tages ist es ja da so, dass man sagt, ja, was kann ich jetzt? Ja, und mit dem Können ist das so ein Thema. Gott sei Dank gibt es die FH, da lernt man mehr vom Können, ja. Und die Universitäten machen halt dann eben so den Turnus oder sie müssen Praktika machen mittlerweile oder sie müssen nachher später noch die Steuerberaterprüfung machen, damit sie es wirklich können. Ich sage immer, das ist so, dieses Lernen ist mittlerweile, also bei den FHs, Gott sei Dank ist es wieder, das hat mich so wahnsinnig interessiert, an eine FH zu gehen und eigentlich die Karriere in der Universität an den Nagel zu hängen. Da hat man mich auch immer gefragt, wieso machst du das? Genau aus dem Grund, weil wir hier mehr tun. Das heißt, alles, was wir reden, müssen wir auch irgendwo beweisen, dass es so ist. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja? weil damit kann man auch Frustration im Sinne von, es gibt eine natürliche Frustration im Lernen, es gibt eine natürliche Frustration im Nicht-Vorwärtskommen. Und das kann man natürlich dann überwinden, indem man immer wieder Anlauf nimmt oder mal einen anderen Weg sucht oder sagt, na gut, das ist dann so auch das strategische Denken. Das heißt, wie komme ich denn vorwärts? Ja?
Das klingt total spannend. Also man kriegt gleich richtig Lust, da mitzumachen. Zumindest das innere Kind denkt sich gerade, ja, da würde ich gerne mal was ausprobieren, mitmachen, Praxiserfahrung sammeln. Bei dir geht es ja auch ganz viel um das Thema Marketing. In welcher Verbindung stehen denn jetzt das Design Thinking und das Lego Serious Play, diese Kreativitätsprozesse mit dem Thema Marketing?
Vielleicht auch wieder zu meinem Werdegang zurück. Ich habe also Marketing studiert und dann haben wir gedacht, puh, das, was ich hier studiert habe, ist eher Marketing Controlling. Und es hat, weil meine Vorstellung als Studentin war so, oh, Marketing, wir kreieren Produkte und dann führen wir sie in den Markt ein und dann machen wir tolle Kommunikation und dann machen wir sozusagen den Sales noch dazu und wir können alle Instrumente orchestrieren und wir sind quasi wie wenn sie ein Unternehmen führen. Und sie sind im Marketing, so haben sie die Zügel fest im Griff. Und was ich gelernt habe, war dann zu meiner Zeit damals eher so, okay, wir machen das Marketing Controlling. Und dann habe ich gedacht, puh, das ist aber schon sehr fad. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also so will ich das nicht lernen. Und bin dann in die USA, habe den Kotler persönlich kennengelernt, habe dann auch bei ihm tatsächlich an Northwestern University bzw. Kellogg's University ganz kurz mal einen Input von ihm bekommen, also eine Vorlesung, das war recht lustig. Habe später auch meine ganzen Studenten zu ihm gebracht, mal bei einer Studienreise, damit sie den großen Kotler kennenlernen. Und dann ist man eigentlich ganz erstaunt, das ist auch nur ein Mensch, und hat zwar ein dickes Buch geschrieben. Und das Erste, was ich meinen Studenten immer beibringe, das Buch ist nicht von vorne bis hinten zu lesen, sondern es ist wie ein Nachschlagwerk. Wenn du was nicht verstanden hast, schau ins Inhaltsverzeichnis und dann schau mal rein, ob du das da irgendwo findest. So, und jetzt, was tun wir wirklich bei dem Marketing? Marketing ist so dieser Orchesterprozess, wo ich immer sage, die unternehmerische Situation hat viele Erfordernisse. Und wenn Sie ein kleiner Mittelbetrieb sind, dann können Sie nicht für jedes einen Angestellten haben oder überall jemanden anstellen, sondern da muss halt eine Person viele Dinge gleichzeitig können. Je größer das Unternehmen, umso differenzierter natürlich das Ganze. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied und das war immer so mein Ziel, wenn ich jemanden fürs Marketing ausbilde, dann möchte ich nicht diesen Marketing-Menschen haben. Ich habe dann auch in einer Werbeagentur gearbeitet und dann hast du so diese Marketing-Controller auf der anderen Seite. Der fragt dann in der Agentur dreimal nach. Du fragst nach dem Positioning, nach dem Insight, nach dem Need, hat keine Ahnung, von was wir da reden. Und jedes Mal, wenn du ihn überschickst, dann kriegst du es wieder retour und dann musst du es wieder und dann sagst irgendwann, heißt Leute, wir haben das doch so besprochen, da gibt es eine Freigabe. Und ich habe mir gedacht, ich möchte nicht Marketingleute ausbilden, die dann so nervig sind und eigentlich den Gesamtprozess überhaupt nicht überschauen. Also was tun wir im Marketing bei uns? Ganz einfach, du lernst wirklich alles durch. Und die Idee ist auch, dass du merkst, wenn du irgendwo was veränderst, welche Auswirkungen hat es auf alle anderen Departments? Und auch hier wieder die Verantwortung mitzutragen. Das heißt, ich mache nicht nur meinen Job und fertig, sondern ich weiß in meinem, auch wenn ich nur einen Teil jetzt überschaue, was ist der Gesamtprozess und ich kümmere mich auch immer darum. Als Beispiel, wenn wir mit Studenten gearbeitet haben und wir haben einen Projektauftrag zum Beispiel von McDonald's, dann mussten die Studenten zuerst mal eine Zeit lang für McDonald's arbeiten. Einfach um zu lernen, wenn ich dafür arbeite, wie fühlt sich das an und wie wird das Produkt hergestellt? Bis hin, dass wir auch die Produktion des Urprodukts, bevor das dort bei Ihnen dann gefroren oder eingefrorene Kartoffel landet, dass wir auch die Zulieferer uns anschauen. Denn nur wenn ich den gesamten Prozess habe, dann kann ich mir auch überlegen, okay, wenn ich eine Kampagne mache, und jetzt kommen wir nämlich auch zu Green Marketing, dann kann ich nämlich auch sagen, okay, das könnten wir jetzt in diesen Bereich der Nachhaltigkeit dann auch hineinbringen. Beziehungsweise wenn ich irgendwo ein Produkt entwickle, dann kann ich sagen, ja, das Produkt kann in diesem Unternehmen genauso hergestellt werden, ohne dass wir jetzt zig Maschinen neu umbauen müssen oder zukaufen müssen etc. Wir reden ja oft so von Rohstoffen und sagen, ja, jetzt ist Nachhaltigkeit gerade so angesagt, ja, und dann machen wir aus dem Rohstoff einen anderen und dann geht das aber industriell nicht, weil die Maschine nicht auf den Rohstoff eingestellt werden kann. Und dann macht irgendwo jemand eine Entscheidung und das ganze Unternehmen, das haben wir ja bei Hakli erlebt, geht dann flöten, weil die Papierindustrie sozusagen hier einen massiven Fehler gemacht hat, dass einfach einer aus dem Marketing einfach offensichtlich eben das nicht gelernt hat, die Dinge von vorn bis hinten einfach mal auch im Visier zu haben. Sie sehen schon, also für mich ist ganz wichtig, dass man hier, egal was man tut, immer einen größeren Blickwinkel auf alle Dinge hat und nicht nur immer fokussiert. Das Fokus ist ganz wichtig, logischerweise, auf das Problem, aber man muss das Problem sich anschauen, ganz genau, und dann aufmachen und schauen, okay, wo überall sind die Schnittstellen zu diesem Problem. Es kann ja nicht wahr sein, dass ich nur da drauf leuchte und alles andere so tue, als würde dieser Globus nicht mehr existieren, sondern nur dieser eine Punkt. Und Der Punkt ist wichtig. Auf jeden Fall ist der wichtig. Aber es kann nicht sein, dass der isoliert betrachtet wird. Wenn wir Marketing lehren, dann sollten wir schauen, von der Idee bis zum Produkt, bis zur Umsetzung am Markt und dann wieder sozusagen, wenn das Produkt fertig benutzt ist, nämlich das ist ganz wichtig für mich, und damit sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit, wenn ein Produkt fertig benutzt ist, was passiert denn dann damit? Hauen wir es dann einfach weg? Oder können wir aus dem Rohstoff oder aus dem Müll, je nachdem, wieder was machen? Oder wie müssen wir es denn entsorgen? Das heißt also, es hat keinen Sinn, nur vorne anzufangen. Ich nenne es Tesla. Für mich ist es eine fahrende App. Und jetzt werden mich gleich ganz viele durch das Ding da beschimpfen. Aber ich muss dazu sagen, wenn man zurückgeht auf die Elektromobilität, dann hat es ja eine Idee gehabt, warum man das macht, nämlich für die Städte, um das Kohlenmonoxid rauszukriegen. Da ging es nicht ums Kohlendioxid, sondern es ging ums Kohlenmonoxid eigentlich, dass man sagt, wir müssen hier atembarere Städte haben, ja, weg vom Smog und so weiter. Und wenn man natürlich dann auf die Idee kommt zu sagen, hey, da gibt es eine Zielgruppe, die würde auch gern Elektromobilität haben, aber ich würde gern weiterfahren. Ich möchte hier von Wien nach Innsbruck fahren oder nach Dornbirn, ja, dann brauche ich aber eine andere Reichweite. Normalerweise steige ich dann in den Zug, ja, oder wenn ich schon meine. Nein, ich fahre jetzt mit meinem E-Auto. Und jetzt braucht es natürlich eine Infrastruktur, die über die ganzen Autobahnen gebaut wird und überall hin, damit ich dazwischen tanken kann, weil die Batterien das nicht, können wir eh schon nicht halten. Aber der Tesla ist de facto für mich ein Spielzeug. Und die Idee dahinter war halt einfach, dass man dann für eine andere Zielgruppe, die gar nicht nachhaltig denkt, weil man sagt, ah, wenn ich eh fahre, dann bin ich nachhaltig. Naja, schmeck's. So funktioniert das aber nicht. Und genau da sind wir wieder beim Nachhaltigkeitsmarketing oder Green Marketing. Wir glauben dann immer, dass Menschen, wenn sie das so machen, weil das jetzt so in den Medien steht, ja, dann bin ich grün, dann mache ich was für die Umwelt. Was sie tatsächlich tun, ist ganz was anderes. Da wieder kommen wir wieder zurück wieder zu diesem Marketing, zum Ganzheitlichen und auch zu diesen vielen Disziplinen, die es im Marketing gibt, wie zum Beispiel Neuromarketing. Wenn man sich das dann näher anschaut, sozusagen durch apparative Verfahren sehen, wie die Markenbildung nämlich wesentlich ist, was sie mit der Marke aussagen, als was eigentlich die Nachhaltigkeit dahinter bringt, wenn sie mit Tesla fahren. Die Nachhaltigkeit ist den meisten Menschen völlig wurscht, interessanterweise, sondern es geht hier eigentlich um das Lebensgefühl, das ein Tesla bringt, um die Freude, um den Spaß, was ja auch sein darf. Und der hat halt, weil er jetzt halt mit sozusagen mit einer Batterie fährt, tue ich quasi was für die Umwelt. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, nee, Moment, kann man bitte das eine von dem anderen auseinanderhalten, weil das läuft in die falsche Richtung. Das meine ich nicht, dass man in die Tesla fahren darf, um Gottes Willen, jeder darf das, ja. Sondern man muss aber vielleicht die Kirche im Dorf lassen, dass man genau weiß, okay, als Idee funktioniert es, weil ich mitschwimme mit einer Entwicklung, die hier Nachhaltigkeit oder Green heißt, aber tatsächlich, Moment, ich als Marketingmann muss wissen, das ist natürlich nicht echt green, und wenn es jetzt hart auf hart geht, dann muss ich als Verantwortlicher auch wissen, in Diskussionen, wenn Medien mal draufkommen, dass es vielleicht doch was anderes gibt oder wenn der Wind sich dreht, dass ich weiß, dass ich gewappnet bin, was ich dann mit meiner Marke mache. Weil wenn sie natürlich Millionen in einen Markenaufbau stecken, dann bedeutet das natürlich am Ende auch, dass sie dafür Verantwortung haben, was mit Arbeitsplätzen passiert. Ja? Und nicht, weil sie einfach, ich kann viele Beispiele zeigen, durch eine falsche Marketingentscheidung plötzlich Arbeitsplätze in Verlust gehen. Und deswegen sage ich, wenn wir Marketing ausbilden, dann bedeutet es natürlich, ja, sie haben Schritt für Schritt, aber was sie immer mitkriegen, ist auch ein Mindset. Jetzt ist es nicht so, dass es ein indoktriniertes Mindset ist, sondern ein offenes und es ganz stark in die Selbstverantwortung führt und in die Möglichkeiten, schau, du kannst immer und überall was machen. Und der beste Beweis dafür, sage ich mal, ist mein eigenes Leben. Egal, wo ich hingegangen bin, am Ende war immer alles ganz anders. Oft zur Freude von Unternehmen. Manchmal hat sich's aber dann natürlich nicht ganz mit bestimmten Vorstellungen machen lassen, weil, wie gesagt, manchmal halt Menschen ein anderes Mindset haben und dann schaut die Situation halt immer ein bisschen anders aus.
Ich merke schon, du hast sehr viel Begeisterung für die Themen und sehr viel Wissen, was du vermitteln kannst. In welchen Lehrgängen vermittelst du denn dein Wissen hier an der Ferne Fahrt? Möchtest du uns da kurz was darüber erzählen?
Ja, gerne. Wir haben zwei Studiengänge wie Design Thinking bzw. Empathic Design und Innovation. Das ist so mein Steckenpferd. Dort entstehen die Produkte, dort werden Lösungen gesucht, dort wird man, da schaut man dann sozusagen, man sammelt Inspiration, man sammelt Möglichkeiten bis hin zur Machbarkeit. Und dann gibt es das Marketing Essentials dazu. Okay, und jetzt haben wir das und jetzt setzen wir es um. Geht es ums Können. Das heißt also, da entstehen Produkte, da kann man Probleme lösen, nämlich auch ganz aktuelle Probleme lösen. Und jetzt, wie gehe ich und implementiere sie am Markt? Wie setze ich das um? Wie mache ich das? Was sind die Probleme? Was muss ich beachten im Umsetzen? Weil Sie wissen immer, oder alle wissen es immer, das eine ist ein Prototyp, der ist dann fertig, ja, vielleicht. Und das würde funktionieren. Fein. Kommt jetzt in die Schublade oder was? Ja. Also brauchst du auch die Instrumente, dass man sagt, so, vorwärts. Und jetzt setzt man das wirklich um. Ja. Und deswegen diese beiden Dinge, weil die eigentlich zusammen können und wahnsinnig viel Spaß machen. Weil der Vorteil ist, bei diesen Designprogrammen haben wir auch sehr viele internationalen Kooperationen. Das heißt also, es wird dann auch die Möglichkeit sein, erstens, dass wir es in den Unternehmen auch machen. Also man kann es auch in den Unternehmen machen oder umgekehrt. Wir werden mit den Studenten auch dann irgendwo hinfahren. Das heißt also, wir werden auch wirklich die Dinge nicht nur im Hörsaal machen beziehungsweise online, sondern wir werden auch sozusagen gleich ein Netzwerk versuchen, mit den Studenten auch aufzubauen.
Das klingt super spannend, wirklich sehr praxisorientiert. Ja, vielen Dank für deine wirklich tollen Einblicke. Ich glaube, ich konnte heute sehr viel lernen und ich denke, unseren HörerInnen wird es genauso gehen. Vielen Dank fürs Dasein.
Herzlichen Dank für die Einladung und ja, freue mich schon auf die nächsten Themen, die wir miteinander haben.
Dankeschön.
Danke.